Mein Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname, Episode 20.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Dream Team Pod, des Podcasts des Fanclubs Dream Team Laupheim von Borussia Mönchengladbach. Es ist Länderspielpause im September 2008 und was liegt näher, als sich mal mit einem Thema zu beschäftigen, das abseits der Bundesliga liegt. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Jugendfußball beschäftigen und haben einen Gesprächspartner, nämlich einen Trainer des DFB-Stützpunkts in Biberach, Roland Wornig, der uns ein wenig Auskunft über all das geben wird, was heute im Jugendtraining aktuell ist. Viel Spaß! You are old and weak. We are young and strong. Das nächste Länderspiel am Samstag, den 6. September 2008 in Liechtenstein steht bevor. Es wird wieder spielen mit Sicherheit Marco Marin, der Nachwuchsspieler von Borussia Mönchengladbach. Beim letzten Länderspiel gegen Belgien, Testspiel, hat ein junger Spieler vom VfB gespielt, Taski, bei dem lange auf der Kippe stand, ob er für den türkischen Verband oder für Deutschland spielt. Subotic ist ein Spieler, um den sich der DFB gerade bemüht, der auch noch im Jugendbereich eigentlich spielt und den man als deutscher Nationalspieler vielleicht mal perspektivisch heranziehen möchte. Und wir sehen, es gibt ziemlich viele junge Spieler, die heutzutage eine Rolle in der Bundesliga spielen. Ich habe hier bei mir Roland Dwornik. Und Roland, du hast, glaube ich, heute einen Vertrag unterschrieben. Kannst du uns mal erzählen, worum es da geht?
Ja, genau. Ich habe heute einen Vertrag unterschrieben beim DFB als Honorartrainer für den DFB-Stützpunkt in Biberach. Das ist der einzige Stützpunkt in Biberach im Landkreis für den Bezirk Riss. Und da werden die Spieler vom Alter her U12 bis U15 gefördert.
Wie betrachtest du denn so, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre die Jugendarbeit des DFB? Was kannst du sagen, was hat sich da getan?
Also ich denke, aufgrund von den letzten Erfolgen von den U-Auswahlmannschaften, kann man sagen, dass sich der Stützpunkt, wo seit Jahren eigentlich schon eingeführt ist, bewährt hat. Umso größer ist ja der Erfolg von der U19, glaube ich, wo da hier den Europameister geworden ist. Hier muss man klar sagen, das ist ein gravierender Erfolg, finde ich, weil alleine, wenn man das sieht, U19, und wenn man das dann rückrechnet, als man das dann mal angefangen hat, U19, U12, wenn die da schon im Stützpunkt mal waren, dann kann man sagen, dass es also plus minus vor 7 Jahren dann hier schon seine Früchte getragen hat und dass man hier in der Förderung unter dem Dachverband DFB, dass es hier schon hier den sichtbaren Erfolg eben sich zeigt.
Wie hat man sich die Arbeit an so einem DFB-Stützpunkt vorzustellen?
Sieht folgendermaßen aus, das sind dann von U12 bis U15, das wird in drei Gruppen wird das aufgeteilt und das jeden Montag ist es von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr und da kommt immer im 1,5-Stunden-Rhythmus kommt immer ein Jahrgang kommt da zum Training. Da werden dann, wir sind 4 Stützpunkttrainer und dann werden Stationen aufgebaut. Und jede Station betreut einen Stützpunkttrainer. Ob das jetzt spieltaktische Dinge sind, Torschuss oder ja, das rotiert, in jedem Training rotiert es. Und jeder Stützpunkttrainer ist praktisch für eine Trainingseinheit am Montag immer zuständig, der arbeitet das aus. Und diese Trainingseinheit, die wird bei allen Jahrgängen an diesem Montag dann durchgezogen.
Gibt es da Vorgaben vom DFB für die Trainingsgrundlagen sozusagen?
Der DFB hat da ein Handbuch rausgegeben für jede neue Saison. Und aus diesem Handbuch, aus diesen Übungen, wird dann der Trainingsabend gestaltet, ja, nach den Vorgaben vom DFB.
Was sind denn Trainingsschwerpunkte im Moment? Auf was wird da in der Jugend Wert gelegt?
Spieltaktisches Verständnis, Technik, ja. Und das sind eigentlich die Schwerpunkte. So muss man es sehen.
Wenn ich es recht erinnere, gibt es auch auf der DFB-Seite so eine Ecke, wo Trainer zurückgreifen können auf solche Trainingseinheiten.
Es gibt unter dfb.de, kann man sich die Trainingseinheiten rauslassen oder anschauen. Man kann hier selber sein Training selber gestalten. Das ist kein Problem.
Naja, jetzt ist der DFB natürlich das eine. Wie siehst du denn die Entwicklung im Jugendbereich in den einzelnen Vereinen so in den letzten 10 Jahren? Ich weiß, du warst ja auch schon tätig, glaube ich, als Scout für Hertha BSC. Was kannst du da berichten über die Intensität der Jugendarbeit in Bundesliga-Vereinen?
Gut, damals, das war in 2003, durfte ich mit der Hertha BSC Berlin und nach China fliegen, um dort einen Spieler rauszupicken, der wohl letztendlich nachher in das Internat von Hertha BSC Berlin in der Jugendabteilung integriert werden soll. Und dass ich da mit durfte, das war, dass es von meiner Qualifikation her, da ich ja schon Auswahltrainer war und ein Bekannter von mir bei Hertha BSC das Merchandising unter sich hat, und er hat vom Dieter Hoeneß den Auftrag damals bekommen, sucht ihr ein Team zusammen von qualifizierten Trainer und geh nach China und sichte mir die Jugendspieler, weil hier im asiatischen Bereich noch Riesenpotenziale sind an Talenten.
Ja, darf ich nachfragen, habt ihr jetzt 1 Milliarde Chinesen gescoutet, oder?
Nicht ganz, aber da waren mal 2500 standen im Raum. Die wurden dann, da gab es eine Vorsichtung dann an den Schulen durch die jeweiligen Trainer, Sportlehrer. Und als wir dann rüberflogen, hatten wir noch 250 zu sichten und aus diesen 250 noch im Endeffekt 25 als Kader zu benennen. 12 Tage waren wir drüben, an 9 Orten haben wir gesichtet. Also es war schon heavy. 9000 Kilometer innerhalb von China sind wir da geflogen und haben dort an den Schulen gesichtet. Und die Vorgabe von Hertha war, dass die Jugendspieler dort teilnehmen durften und dass es kein Kriterium gibt nach Religion, Reichtum oder sonstiges. Ja, sollte jeder den freien Zugang haben, dass es wirklich nur das Talent gesehen wird. Und daraufhin haben wir dann in diesem Zeitraum die 25 Spieler benannt.
Was ist denn mit diesen 25 Spielern weiter geschehen?
Es war dann so, dass diese 25 Spieler im Jahr darauf sind die nach Deutschland gekommen und haben hier, da gibt es in Bad Schussenried immer ein internationales B-Jugendturnier. Und da hat man es vermittelt, dass diese Mannschaft dort angetreten ist. Und um einfach hier mal den europäischen Standard zu erfahren in fußballerischen Hinsicht.
Ja, da wird sich ja nun einer, wenn ich es richtig verstanden habe, herauskristallisiert haben, der da auch ins Jugendinternat von Hertha gekommen ist. Das war ja die Zeiten, der auch sehr, sehr viele sehr gute Jugendspieler bei Hertha rausgebracht wurden. Man sprach ja, glaube ich, auch schon von so einer goldenen Generation. Mittlerweile kickt, glaube ich, kaum noch einer bei Hertha. Die Boateng-Brüder sind weg. De Jaga kickt in Wolfsburg und so weiter. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, den Namen eines chinesischen jungen Spielers im Bundesliga-Kader von Hertha gefunden zu haben. Was ist da weiter geschehen?
Ja, der Jugendspieler, wir hatten ihn rausgesucht. Da kam man auch ins Internat nach Berlin. Und war dann praktisch im zweiten Jahrgang B-Jugend. Da hatte er dann auch in der B-Jugendmannschaft gespielt von Hertha BSC und hatte sich dann leider gleich im ersten Saisonjahr das Kreuzband gerissen, was ihn natürlich dann ein halbes Jahr zurückwarf. Und aber so wie jetzt der Stand der Dinge eben ist, ist er wieder, sage jetzt mal, im Aufwind. Und ist ja mittlerweile, spielt er jetzt bei den Amateuren, um hier letztendlich wieder Fuß zu fassen. Es war halt die schwerste Verletzung, die ein Fußballer halt haben kann, und das war das Kreuzband. Aber er ist engagiert, er macht auch eine Lehre als Reisekaufmann in einem chinesischen Reisebüro. In Berlin hat es ja sehr viele Chinesen. Und daraufhin hat man ihm da eine Ausbildung verschafft, was auch Voraussetzung war vom chinesischen, wie nennt man das, von der Regierung oder was, dass er überhaupt hätte ausreisen dürfen. Das war eine Grundvoraussetzung, dass er eine Ausbildung macht.
Ja, gehen wir mal weg von Hertha BSC. Es gibt ja überall Jugendinternate bei den Bundesligisten. Okay, wir sind jetzt nicht direkt da drin verwickelt, aber du hast ja sicherlich auch einen gewissen Einblick, was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Wie schätzt du diese Entwicklung im Jugendfußball noch von den Vereinsseiten her ein?
Gut, was ich ja erstmal sehr wichtig fand, ist, dass von DFB-Seite klar den Bundesligisten auferlegt worden ist, dass jeder Bundesligisten Jugendinternat haben muss. Daraufhin sind sie praktisch auch gezwungen, Jugendspieler auszubilden, was letztendlich der Verein dann selber daraus macht, ob er sie selber integrieren kann oder dann letztendlich weiter transferieren kann. Das ist mal dahingestellt, aber auf jeden Fall erfahren die Jugendlichen eine sehr gute Jugendausbildung und das können sie natürlich im Internat natürlich optimal nachher genieße.
Ja, gucken wir mal auf Borussia. Wir haben mit Marco Marin natürlich so momentan den Vorzeige-Nachwuchsspieler überhaupt. Wir haben mit Alex Baum, Johann, gerade jemand, der gegen Werder Bremen mit einem Zaubertor das Siegtor geschossen hat, auch als sehr, sehr großes Talent von Jupp Heynckes von Schalke sozusagen mitgebracht wurde. Michael Bradley, ein junger Amerikaner, 21 Jahre, wurde verpflichtet fürs Mittelfeld. Es gibt andere Mannschaften, Hoffenheim oder jetzt eben auch Leverkusen, die setzen auf die Jugend. Vor 10 Jahren eigentlich undenkbar. Es wurden damals mehr fertige Brasilianer oder Spieler irgendwie aus Balkanländern geholt. Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Ist das aus der Not geboren oder ist das erzwungen durch wirtschaftliche Zwänge, dass man eben nicht so schlagkräftig ist wie Spanien, Italien, England und ihre Ligen? Und wie siehst du das für die Zukunft? Wird das ein Weg sein, der so weitergeht? Kannst du da mal ein paar Einschätzungen äußern?
Ich meine, das beste Beispiel war der VfB Stuttgart, als sie von der wirtschaftlichen Lage her das Wasser bis zum Hals schon stand. Und dann waren sie letztendlich gezwungen, Jugendspieler zu integrieren. Und man sieht eigentlich dann auch, dass es geht und was für ein Potenzial eigentlich da ist, wenn man es dann auch machen will. Ist immer ein Risiko da natürlich. Ein Trainer, kann ich auch nachvollziehen, steht unter einem gewaltigen Erfolgsdruck, um einen Jugendspieler einzubauen, der, wenn er nicht gleich einschlägt, der Trainer hat nicht so viel Zeit. Und all die Vereine, wo das praktizieren, und da gibt es ja jetzt neuerdings ja auch Mönchengladbach dazu, wo sehr viele junge Spieler hat, wo der Verein den Spielern und dem Trainer auch die Zeit gibt, dass die Spieler sich entwickeln können, finde ich eine tolle Sache. Die Entwicklung hat aber auch gezeigt, dass es geht. Der VfB Stuttgart hat es sehr gut praktiziert damals. Und ich glaube, das war so ein Halo-Effekt für die anderen Vereine, zu sagen, wir hätten eigentlich auch gute Jugendspieler, warum machen wir es eigentlich nicht? Es muss nicht immer gleich ein Südamerikaner sein oder ein Argentiner. Ja. Also man sieht einfach, wir haben gute Jugendspieler. Und wie ich es eingangs schon sagte, sonst wären wir mit der U19 jetzt auch nicht Europameister geworden.
Ja, dann lass uns doch noch ein bisschen über die verschiedenen Positionen in der Mannschaft reden. Was muss heute ein guter Verteidiger mitbringen? Innenverteidiger oder Außenverteidiger?
Grundsätzlich ist die Philosophie bei uns im DFB-Stützpunkt, es gibt keine Verteidiger. Das ist ein Unwort. Verteidiger, wenn man Verteidiger sagt, dann klingt es oder ist es gleich passiv. Verteidigen. Es gibt nur Angreifer. Ein Angreifer ist auch ein Torwart.
Da muss ich aber gleich mal fragen, ist das jetzt eine von Matthias Sammer und dem DFB und dem Trainerstab verordnete Philosophie oder ist das hier made in Oberschwaben etwas, das ihr Trainer, die ihr euch zusammengesetzt habt, einfach für euch bestimmt?
Nee, das geht wirklich von oben runter. Das wurde uns mal schon vor ein paar Jahren beim Lehrgang in der Sportschule wurde das uns zelebriert und gesagt, dass wir das offensive Spiel fördern sollen und somit auch die Spieler nicht als Defensivspieler darstellen, wie wenn man Verteidiger sagt, sondern es gibt nur Angreifer, egal auf welcher Position der spielt. Um einfach das Spiel nach vorne zu fördern, dass jeder aktiv am Spiel dabei sein soll.
Gut, dann lass uns über die am weitesten hinten spielenden Angreifer reden, vielleicht, wenn wir das so machen können. Was muss also so ein Spieler, der in so einer Viererkette agiert, was muss der heutzutage mitbringen?
Wenn man die zwei Außenbahnspieler erstmal betrachtet, die müssen aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Die müssen nach vorne arbeiten können und was dann, wo sich die Spreu vom Weizen halt dann schon wieder trennt, genauso auch nach hinten arbeiten können in der Defensive. Die Rückwärtsbewegung ist halt entscheidend. Es gibt halt sehr viele, wo nach vorne arbeiten, gut nach vorne arbeiten, aber im Defensivverhalten dann wieder Defizite haben. Und ein guter Außenbahnspieler in der Viererkette hat halt beides. Weil er kann letztendlich so weit in der Offensive vorrücken, dass er letztendlich auch eine Flanke in den Strafraum bringen kann, wenn das gut abgestimmt ist. Aber, wie gesagt, die Defensive muss halt auch kommen. Und wenn das, das sollte halt ein guter, ausgebildeter Außenbahnspieler mitbringen. Die zwei Innenspieler, der halb linke oder der halb rechte, die, sage ich mal, würde ich immer so sehen, die sind immer so verkannte Libero, darf man ja auch nicht mehr sagen, aber es ist immer einer von denen zwei setzt sich immer ein wenig ab. Und das sind die, wo im Zentrum spielen, wo letztendlich die Lufthoheit haben müssen. Und der eine oder andere kann sich dann auch immer noch mit vorne einschalten, dass man im Endeffekt, wenn man nach vorne spielt, von der Dreierkette eigentlich dann letztendlich spricht.
Ja, Marc Marin zum Beispiel ist ja jetzt kritisiert worden, vor allen Dingen auch von seinem eigenen Trainer, von Jos Lukai, gerade dafür, dass er defensiv noch sehr viel lernen müsste. Du beobachtest das ja auch. Was haben wir von so einem Marco Marin vielleicht in Zukunft, wenn er das lernt, zu erwarten? Oder wie schätzt du das ein?
Gut, das ist ein junger Kerl, der ist schon 19 oder 20. Der kann noch nicht perfekt sein. Der wird immer noch dazulernen. Was er schon gut drauf hat, ist seine Offensive, ohne Zweifel. Er ist einer von den wenigen Spielern, wo einfach sehr viel Kreativität in sich hat und wo immer für eine Überraschung gut eben ist. Das belebt das Offensivspiel. Dass er natürlich in der Defensive noch Probleme hat, kommt natürlich auch daher, weil er halt sich, denke ich mal, noch nicht die Kräfte richtig einteilen kann. Dass er sich ziemlich verausgabt nach vorne und dann fällt es nach hinten. Dass ich einfach da mehr Ruhepausen als gerne gönnen müsste. Weil wenn ich ihn immer sehe, er meint, er muss bei jedem Angriff dabei sein. Er muss dabei sein. Und da fehlt mir noch die gewisse Gelassenheit. Vielleicht ist aber auch ein Problem bei Gladbach, wenn er um sich rum keine gleichwertigen oder besseren Spieler hat, wo ihn eben entlasten können. Und so hängt es an vieles an ihm, was für mich eigentlich ein Witz ist für einen 19-jährigen Spieler, dass ihm schon so viel aufgebührt wird, zwangsweise, weil die anderen Spieler das ja gerade nicht umsetzen können. Aber ich sage jetzt mal, vom Talent her, und mich freut es auch, wie er jetzt auch gestern bei dem Abschiedsspiel vom Oli Kahn zum Einsatz gekommen ist, ist das ein klares Zeichen auch vom Jogi Löw, dass er auf ihn setzen will. Und da darf man jetzt, die Zeit spielt für ihn. Und wie gesagt, er ist 19 Jahre. Dem steht noch alle Türen auf. Aber er muss sich natürlich in der Vereinsmannschaft muss er sich bewähren. Da muss er reifen. Und da hat der Trainer von Gladbach auch recht, wenn er sagt, okay, nach hinten fällt es noch.
Gut, dann lass uns mal über die Stürmer ein bisschen reden. Was für Stürmertypen sind denn heute beim DFB irgendwie angesagt?
Spielertypen, wo halt sehr beweglich sind, wo beidbeinige Stärken haben, wo leichtfüßig sind und wo halt auf allen Positionen in vorderster Front halt spielen können. Sei es auf der linken Seite, sei es in der Mitte oder auf der rechten Seite. Es ist immer ein Spieler, der wo, sag ich, nur im Zentrum spielt. Es ist halt immer leichter auszurechnen wie ein Spieler, wo halt permanent über die linke oder die rechte Seite kommen kann. Es ist immer schwerer auszurechnen, wie wenn du halt einen Spieler hast, der im Zentrum steht, da weißt du genau, hoher Ball, der kommt rein, Tackling, Hat er auch schon ein Problem.
Du willst damit andeuten, dass ein Horst Rubesch, Trainer der U19 und mit der Europameister oder vielleicht auch ein Dieter Hoeneß heute nicht mehr so gute Karten hätten? Oder würdest du sogar sagen, ein Rob Friend mit seiner Größe ist vielleicht ein Spielertyp, den es in 10 Jahren so nicht mehr geben wird?
Ist vorstellbar. Ich meine, ein anderes Beispiel ist der Nistelrooy bei Real Madrid. Das ist auch so ein Verschlag, Bruder Obfriend. Aber er hat es noch, der Nistelrooy hat noch den Vorteil, dass er noch spielerisch noch mehr Akzente setzen kann. Außer seinem Kopfballspiel. Und wenn wir jetzt gerade den Obfriend nehmen, da sehe ich einfach noch Defizite im technischen Spiel. Ich habe den Obfriend noch nie diagonal laufen sehen. Was ich von einem Stürmer erwarte. Ein Gasserball mal diagonal reinlaufen. Er hält sich immer im Zentrum auf.
Ja, dann lass uns ein bisschen noch über Taktik reden. Jos Luhukay hat ja nun wirklich auch in den ersten 3 Spielen schon verschiedene Systeme gespielt. Wir haben mit Doppelsechser und einem Stürmer gespielt. Im letzten Heimspiel mit Dreierkette, also so ein 3-4-3 oder wie 3-4-2-1 oder wie auch immer man das nennen möchte. Und er sagte von sich, er möchte Spieler haben, die möglichst variabel einsetzbar sind. Ja, im Mittelfeld, im Sturm, aber man sieht es bei Philipp Dahms auch, ein Linksverteidiger, der dann Innenverteidigung spielt, Gohuri, der auch als Innenverteidiger oder rechter Verteidiger möglicherweise gehandelt wird. Siehst du das als Erfolgsmodell an? Welche Gefahren siehst du?
Na gut, aber generell, wenn ich das aus Trainersicht einmal sehe, wenn ich Spieler habe, wo universell einsetzbar
ganz
sind.
Kurz. Was heißt Spieler habe? Ich meine, man muss ja sagen, Ziege und Luhukay haben ja jede Menge Spieler geholt und immer gesagt, sie müssen 2 Dinge mitbringen, charakterliche Einwand, wie sagt man da, eine Charakterfestigkeit und zum anderen eine Variabilität im Fußballspiel. Also eigentlich haben sie jetzt so langsam ihre Mannschaft beisammen.
Ja, sicher. Wenn das das Profil war oder das Anforderungsprofil, wo er hatte an die Spieler, wo er verpflichtet hat, dann hat er ja eigentlich die größten Möglichkeiten. Er dürfte eigentlich kein Engpassproblem vom Kader her kriegen, wenn er Spieler hat, wo universell einsetzbar sind. Dann liegt es wirklich dann am Trainer, dass er das dann entsprechend richtig umsetzt, weil es gibt nichts Schöneres für einen Trainer, wenn er Spieler hat, wo auf mehreren Positionen spielen können. Und das sehe ich nur als einen Riesenvorteil.
Ja, einige sagen, der Nachteil ist natürlich der, wenn man jetzt nach 3 Spielen keine Stammelf hat, auch in der Vorbereitung keine Stammelf geschaffen hat, dann geht irgendwo die Hierarchie in der Mannschaft flöten. Das wird langfristig schon in der Hinrunde, wenn mal der Erfolg ausbleibt, 2, 3 Niederlagen kommen, dazu führen, dass ein paar Stinkstiefel sich entwickeln, dass die Medien irgendwelche Leute finden, mit denen sie Interviews über Fehlentwicklung im Verein führen können. Ist das so eine Gefahr, die du auch realistisch siehst?
Sicherlich. Aufgrund von dem, dass, wie gesagt, jeder Spieler universell einsetzbar ist, wirbelt das natürlich die Mannschaft gewaltig durcheinander. Aber ich würde es als Trainer so sehen, wenn ich das Potenzial habe und einen Kader habe und weiß, ich habe die und die Spieler, wo universell einsetzbar sind, dann würde ich ja erstmal meine Stammelf mir zurechtlegen und sagen, okay, jeder Spieler hat irgendwo seine stärkste Seite. Ja, und die würde ich ja ihm letztendlich auch zugute halten in der Mannschaft. Und wenn ich dann aber weiß, dann kann ich noch da und da auch einsetzen. Ja. Dann habe ich ja zumindest weitere Optionen. Was aber von meiner Seite her sehr wichtig ist, es muss eine eingespielte Truppe sein. Irgendwann muss ich sagen können, so, das ist meine Viererkette, das ist mein Mittelfeld und das ist mein Sturm. Und wenn ich dann einen Engpass kriege, sei es durch Verletzungen etc., habe ich immer noch die Möglichkeit, die Spieler, wo bisher schon spielen, eventuell zu verschieben, weil sie andere Positionen auch noch begleiten können, dann verschiebt sich das nicht so und sag ich mal, das Zusammenspiel leidet dann auch nicht so drunter, weil diese Spieler ja schon in der Stammelf gespielt haben, bloß eventuell auf einer anderen Position. Aber die Einzelnen wissen ja, wie der Einzelne tickt. Aber wenn ich das permanent durchwechsle mit neuen Gesichtern in der Mannschaft, dann sehe ich da ein Problem im Zusammenspiel und grundsätzlicher Spielverhalten.
Also wird die Schwierigkeit für den Trainer sein, sozusagen eine Konstanz in der Variabilität irgendwo herzustellen. Schon irgendwo ein Gerüst, eine Stammelf, aber eben dann auch durchaus Leute einsetzen. Ich meine, Lukai scheint ja auch Wert darauf zu legen, in jedem Spiel 14 Spieler zum Einsatz zu bringen, die Auswechslung wirklich zu machen, dass wenigstens die Hälfte aus dem Kader in jedem Spiel zum Einsatz kommen.
Ja, eine gute Vorgehensweise, sodass er zumindest auch der Einzelne, der auf der Bank sitzt, das Gefühl hat, wenn ich auf der Bank sitze, dann habe ich mit größter Wahrscheinlichkeit auch meinen Einsatz, dann wird das auch belohnt. Das gute Trainingsarbeit, wo ich unter der Woche auch habe, somit kann er das Ganze auch fördern.
Wo landet Borussia am Ende der Saison?
Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie nicht absteigen, und super wäre es, da würde ich mich sehr freuen, wenn es ein einstelliger Tabellenplatz werden würde. Ich denke, das wäre, sagen wir mal, im ersten Step, in der ersten Saison, in der ersten Liga wieder ein toller Erfolg. Aber es wird trotzdem eine schwere Saison, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das wäre die Zielvorgabe, und wenn sie das erreichen würden, hätte ich dann gesagt, haben sie eine tolle Saison gespielt.
Wen lassen wir auf jeden Fall hinter uns?
Karlsruhe. Bielefeld, Cottbus.
Gut, ich danke für das Gespräch und wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit am DFB-Stützpunkt.
Danke. You are old and weak.
We are young and strong. Wie so oft ist der heutige Musiktipp der Seite garageband.com entnommen. Legal und lizenzfrei. Und es handelt sich um einen Song einer Band aus Los Angeles, Oleo, mit dem schönen Titel, passend zum Thema, Soccer Mom.
Don't make a bone, she doesn't even wear bass. Her bedroom hair falls just right on her face. Looking good, she's filling out her old jeans. She's loved by everybody on the team. She wears her pride like a jersey. Not afraid to get a little dirty. Drives her kids from here to there and everywhere. I don't think she's wearing any underwear. She's the mom. She brings the snacks and oranges to every game. Her sweet smile stimulates the team's flame. Shows us all how to win at life and in love. Not afraid to mix a little push and shove. With the kids, I think she's sexy cool. All the dads fall for her and act a fool. And the wives are watching with a snake eye. Man or dogs, we ain't got no alibi. She's the bomb. I'm in love with a soccer mom. Without the bling bling. Don't get me wrong, we like it when you look good. But soccer mom is hot, now it's understood.
Can recall her name. A late bloomer, she puts past hotties all the shame. Now she's grown up, knock out body, gorgeous face. Her son's friends picture her in red lace. The team's muse, fulfilling their desire.